Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen. Hallo Jens, guten Morgen, grüß dich.
Ja, moin moin, grüß Gott, frohe Ostern.
Ja, frohe Ostern auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hoffen wir alle schon ihr Frühstücksei hinter sich heute. Und was ist unser heutiges Thema? Ja, Frühstücksei, Osterei, passt zum Thema. Wir haben ja die letzten beiden Folgen über Cholesterin gemacht und uns darüber ausgetauscht, darüber diskutiert, das für und wieder diskutiert. Und wir haben dann auch ein bisschen recherchiert und nachgeschaut, was gibt's alles so noch, damit wir das Thema auch ein bisschen abrunden können. Das wird ja immer von den bösen Eiern gesprochen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen für Deutschland überarbeitet. Das nennt sich FBDG, die Food-Based Dietary Guidelines. Und wir werden diese Guidelines jetzt nicht hier in dem Podcast am Ostersonntag komplett diskutieren, aber wir nehmen uns ein, zwei, drei Punkte raus, einfach nur, um das Thema abzurunden und auch mal ein bisschen mit dem Mythos aufzuräumen, dass Eier so schädlich für unseren Organismus sind. Aber so zum Einstieg, Jens, warum wurden eigentlich die lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen, warum wurden die eigentlich überarbeitet?
Korrigier dich ungern, du hast Dietary Guidelines gesagt, also Food-Based Dietary Guidelines.
FBDG. Ja, Entschuldigung, ja, das stimmt.
Aber ich habe mal eine Frage vorneweg, bevor ich auf deine Frage eingehe. Sag mal, weißt du, wie viel Eier der Deutsche im Durchschnitt isst?
Na klar. Das habe ich natürlich auch recherchiert und du weißt, vorige Woche ist die neue Zeitschrift Ökotest rausgekommen, die lesen wir beide immer sehr gerne und jeder Deutsche verbraucht pro Kopf in 2023 236 Eier und das sind 6 mehr als 2022. Und von daher, ja, hört sich eine ganze Menge an, aber das ist ja noch nicht mal ein Ei am Tag.
Absolut. Und wir sollen ja jetzt ein Ei in der Woche essen. Ja, oder nur noch ein Ei in der Woche essen. Das sind ja die neuen Guidelines. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, 52 Wochen, das wären also 52 Eier im Jahr. Und tatsächlich knapp 240 Eier, die wir vertilgen. Also 5-mal zu viel eigentlich.
Ja, Entschuldigung, dass ich so lachen muss. Ich muss da einhaken. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten in den letzten beiden Folgen, hatte der Jens mal gesagt, er isst 3 Eier pro Tag. Also wenn wir jetzt auf ein Ei die Woche gehen, also man sieht in dieser Diskussion um die Eier, da ist auf jeden Fall was drin, was wir diskutieren müssen.
Ja, also wenn du mich als Benchmark nimmst, dann bin ich natürlich in 3 Wochen schon da, wo die neuen Dietary Guidelines mich gerne hätten. Tja, was soll man da machen? Hast du eine Idee?
Naja, also dafür sind wir ja da, dass wir auf jeden Fall da mal näher reinleuchten und einfach mal die Hintergründe versuchen, ein bisschen zu beleuchten, warum kommt jetzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zu der Empfehlung, nur ein Ei die Woche zu essen? Und da sind wir halt, wenn man sich das mal durchliest und auch die Empfehlungen da mal ein bisschen durchblättert, warum machen die das eigentlich? Ja, weil jetzt wird alles auf die Umwelt fokussiert. Das ist ein ganz großes Thema. Und das sollten wir mal beleuchten.
Das Hauptkriterium ist ja, dass die lebensmittelbezogenen Empfehlungen die allgemeine Gesundheit fördern und chronische Erkrankungen vorbeugen sollen. Das ist ja Punkt 1. Das war ja auch in früheren Zeiten so, aber jetzt hat man, wie du gesagt hast, eben noch einen weiteren Aspekt hinzugefügt, nämlich das Thema Umweltaspekte, also mehrere diverse Umweltaspekte, die man da jetzt mit praktisch in die Formel mit eingebracht haben. Und Man muss sich ja mal fragen, wo das jetzt herkommt. Also warum geht das jetzt aus der Ecke der Gesundheit raus? Warum kommen jetzt diese Umweltaspekte mit hinzu? Und ich habe es mal ein bisschen nachgelesen. Ja, das ist so, die internationalen Landwirtschafts- und Umweltorganisationen machen natürlich immer mehr Druck in Bezug auf die Tierhaltung, das Tierwohl, was Herr Özdemir auch groß immer wieder auch erwähnt, ja, und das ist ja auch richtig, absolut richtig. Wir sehen das Ganze natürlich mehr aus der Gesundheitsperspektive, aber auch da müssen wir logischerweise uns ja öffnen und diese Themen mit integrieren. Aber die Frage ist, was kommt am Ende dabei heraus? Ja, was kommt dann für die Volksgesundheit, für die Verhinderung von chronischen Erkrankungen letztendlich dabei raus? Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, Axel, dass man zwar Umweltaspekte jetzt mal so ganz global dort mit hineinschreibt, aber es wird überhaupt nicht ganz klar, was damit jetzt konkret gemeint ist. Also ich denke da beispielsweise an den Einsatz von Pestiziden. Ja, davon lesen wir da kein Wort. Also was ist jetzt konkret mit diesem Hinweis gemeint? Denn wir haben das ja auch schon beim Thema Glyphosat beleuchtet, dass dieses Thema ja auf jeden Fall nicht besser wird. Ne? Also der Einsatz von Pestiziden wird immer größer. Und ich habe jetzt gelesen, dass die Firma, die bei uns hier ganz in der Nähe ist, Axel, dass die jetzt an einem neuen Biozid arbeiten, was angeblich noch besser sein soll als Glyphosat. Denn da gibt es eine Menge Klagen, die da in den USA einhängig sind. Und das kostet diesen Konzern ja nicht Millionen, sondern Milliarden. Und die will man natürlich irgendwann abstreifen, keine Frage. Also sind die jetzt ganz hart am Wind. Und das Problem, was sich für uns dann wieder ergeben kann, ist, dass wir dann wieder neue Pflanzenschutzgifte im Markt haben, wo wir dann wieder 10 bis 20 Jahre brauchen, um die wirklich auch einordnen zu können, um die Thematik der Gesundheitsgefährdung einordnen zu können. Ich meine, bei Glyphosat, wir hatten es ja schon gesagt, 2015 hat die WHO gesagt, wahrscheinlich krebserregend. Nichtsdestotrotz wurde es von einem deutschen Unternehmen gekauft, der Hersteller, der Glyphosat produziert. Und naja, wenn das jetzt in die Ernährungsempfehlungen Einzug nimmt, ja, diese ganzen Umweltaspekte, dann erwarte ich natürlich eigentlich auch, dass das konkret auch benannt wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja. Für mich ist das alles ein bisschen wachsweich. Und dann die Konsequenzen, die daraus gezogen werden, wie zum Beispiel nur noch ein Ei die Woche, oder wir kommen gleich auch noch auf den einen oder anderen Faktor, boah, die sind dann für mich als Gesundheitswissenschaftler ziemlich haarsträubend, muss ich sagen.
Ja, da gehe ich 100% mit. Also das kann einfach nicht sein. Und man sieht ja auch gerade bei dieser Pestiziddiskussion, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass vielleicht ein Pestizid oder ein Pflanzenschutzmittel auch seine Wirkungen hat, aber die ganze Interaktion von mehreren Mitteln zusammen, die sind halt einfach unerforscht. Und wie du sagst, wir brauchen dafür 20 Jahre, bis wir einfach wissen, was diese Stoffe in unserem Körper und in unserer Umwelt anrichten. Und da sind wir ja genau in der Diskussion, was richten solche Stoffe in der Umwelt an? Wir hatten eben kurz gesprochen, bevor wir hier den Podcast aufnehmen, was eigentlich so in unserer Umwelt passiert. Und wir diskutieren ja immer um den Menschen herum. Und du hast jetzt ja gerade gesagt, wir sind bei der Gesundheit. Und da sind doch ganz, ganz viele Themen, wo wir einfach um den heißen Brei herumreden, nur um Pestizide oder andere Stoffe so in die Umwelt zu bringen.
Das übergeordnete Thema ist ja Klimarettung in Anführungsstrichen, und dafür werden ja jetzt ganz viele Maßnahmen auch integriert, Automobilindustrie etc., Wärmepumpen und, also die ganzen Diskussionen der letzten Wochen. Und es scheint für mich fast so, als wenn jetzt die Ernährungswissenschaft sagt, okay, wir müssen uns das auch irgendwie ein bisschen dran beteiligen. Was ist denn eigentlich Klima? Wetter ist heute, morgen, nächste Woche, übernächste Woche, aber Klima ist ja dann die Betrachtung des Wetters über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und da sehen wir halt bestimmte Veränderungen in den letzten 100, 150, 200 Jahren. Ja, das ist so. Die Frage ist, ob man das in den ganz großen Kontext stellen kann, wenn man dann zum Beispiel denkt an Eiszeiten und Wärmeperioden auf diesem Planeten. Da bin ich nicht der Experte, da würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber im Grunde geht es ja darum, dass praktisch sich die Ernährungswissenschaft oder der Mensch über sein Verhalten in Bezug auf Nahrungsmitteln sich da entsprechend dran beteiligt. Und das lese ich hier zumindest raus, dass das Einzug halten soll. Die Frage ist eben am Ende, was dabei rauskommt. Was kommen tatsächlich für Empfehlungen für die Bundesbürger am Ende dabei raus? Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Biologiekurs, an den Biologieunterricht in der 7., 8. Klasse. Was haben wir da gelernt? Da haben wir doch zum Beispiel über das Thema Photosynthese gesprochen. Axel, du erinnerst dich. Da gab es zum Beispiel so ein schönes Buch, das habe ich auch mal auf dem Trödelmarkt gekauft, Linda Biologie.
Das kenne ich nicht, das Buch. Das kenne ich wirklich nicht.
War bei uns so ein Standardwerk in der Schule und ich habe das mal wieder nicht komplett durchgelesen, aber ich habe es mal wieder durchgeblättert, mir die entsprechenden Seiten und war verwundert, was wir alles in der Schule gelernt haben und was wir inzwischen auch schon wieder alles vergessen haben. Aber wenn wir mal so drauf eingehen, auf das Thema Photosynthese, was passiert da eigentlich? Na, dann haben wir das Thema Licht plus Wasser plus CO2 ergibt Glucose und O2, also Sauerstoff und ein Kohlenhydrat, nämlich Glucose, Einfachzuckerglucose. Das heißt, Pflanzen enthalten Glucose und produzieren sozusagen als Abfallprodukt Sauerstoff. Sauerstoff, den wir atmen. Ja, wir nutzen diesen Sauerstoff und wir stoßen CO2 aus. Darum geht es ja, wenn es um diese Klimaveränderung geht. CO2-Ausstoß. Und wenn du mich fragst, was wir überhaupt nicht berücksichtigen bei dieser ganzen Klimadiskussion, ist der Mensch. Der Mensch, der letztendlich den CO2-Ausstoß nicht nur durch Kraftwerke und so weiter verursacht, sondern auch durch sich selbst. Denn wir atmen ja CO2 ab. Und wenn wir uns jetzt mal beispielsweise die Entwicklung der Weltbevölkerung anschauen, man könnte es auch als Überbevölkerung bezeichnen, das sollen andere beurteilen, aber wenn man allein mal sich die Zahlen anschaut, wie wächst die Weltbevölkerung, also immer mehr Menschen auf diesem Planeten, die CO2 abatmen, dann hatten wir 1925 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, 2060 hatten wir 3 Milliarden, 2099, 39 Jahre später, 6 Milliarden. Das heißt, in diesen 39 Jahren hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. 2023, letztes Jahr, 8 Milliarden. Prognose auf 2100, also in etwa 75 Jahren, 15,6 Milliarden Menschen. 15,6 Milliarden Menschen, die CO2 ausstoßen. Und das ist die eine Seite. Wenn wir uns das also wie so eine Waage vorstellen, ja, O2, also Sauerstoffproduktion, CO2-Produktion auf der anderen Seite, dann müssen wir uns auf der anderen Seite anschauen, wer produziert denn eigentlich Sauerstoff? Wie gerade eben gesagt, Photosynthese. Und das sind eben Pflanzen, Wälder, große Waldgebiete. Und was passiert mit diesen großen Waldgebieten? Wir sehen das ja praktisch täglich in der Berichterstattung, dass irgendwo ist ein großer Waldbrand auf der Welt. Punkt 1. Punkt 2, wie viel Wälder werden abgeholzt, um Monokulturen aufzubauen? Also das sind gigantische Zahlen. Ich habe mal so zwei rausgesucht. Brasilien. In Brasilien wurden von 2022 auf 2023 9000 Quadratkilometer Waldfläche abgeholzt. 9000 Quadratkilometer Wald, der nicht mehr O2 produziert. Indonesien, von Juli 2021 bis Juni 2022, 104.000 Hektar Wald sind verloren gegangen durch Brandrodung. Das ist 2/3 des Stadtgebietes von London in einem Jahr. So, rechne das mal hoch, ja. Dann werden wir in eine Situation kommen, wo wir auf der einen Seite immer mehr Menschen auf diesem Planeten haben, die Sauerstoff brauchen. Und auf der anderen Seite fehlt uns der Sauerstoffproduzent. Ja? Und ich glaube, das kann jeder, der die Grundrechenarten beherrscht, sehr einfach nachvollziehen, dass sich da irgendetwas in eine Richtung entwickelt, wo wir so eine Art Tipping Point bekommen werden, wo das Ganze kippt. Ja? Und wenn man so an die Brandrodung denkt, da ist man dann natürlich auch bei Umweltgiften, die dadurch produziert werden, wie zum Beispiel polyzyklische Kohlenwasserstoffe. Ich habe mir das mal angeschaut in British Columbia, also in Kanada, wo sehr häufig Waldbrände entstehen. Da ist mehr CO2 durch die Waldbrände ausgestoßen worden, als die gesamte Bevölkerung und die Industrie zusammengenommen in dieser Provinz an Verbrennung von fossilen Brennstoffen.
Das sind unglaubliche Zahlen, die du uns hier präsentierst. Wahnsinn.
Und dann müssen wir uns fragen, okay, wir haben diese Klimaveränderungen, ja, die leugnet ja auch, glaube ich, keiner. Da kann man vielleicht auch darüber diskutieren, was ist jetzt der wahre Grund. Aber wir diskutieren nicht über das, was wir als Mensch da produzieren. Ja? Das geht für mich völlig am Thema vorbei.
Auf jeden Fall und vor allen Dingen, was wir auch selber tun können. Das heißt ja auch immer, wie bei der Ernährung, wie beim Lebensstil, das, was wir sagen, wie wir selber mehr Verantwortung dafür übernehmen können und nicht nur immer sagen, ja, das sind die bösen Industrien, das sind die bösen Schornsteine, aus denen so viel CO2 rauskommt, sondern wir können auch selber sehr viel tun.
Absolut, absolut. Indem wir natürlich ein bisschen darauf achten, dass wir nicht den Waldbrand immer wieder vorne anzünden. Ja, hinten versuchen wir ihn zu löschen und vorne zünden wir ihn wieder an. Und das können wir ja auch in unserem Körper tun. Indem wir immer wieder Entzündungen auslösen. Ja, dann haben wir wieder bestimmte Therapiemaßnahmen oder Medikamente, die Entzündung, den Waldbrand wieder ein bisschen löschen. Aber der Waldbrand wird durch die Feuerteufel auf der anderen Seite immer wieder ausgelöst. Und dann sind wir wieder beim Thema Ernährung. Ja, also ein Ei in der Woche sollen wir nur noch essen. Ein Ei, was, ja, und du hast es im Vorfeld schon gesagt, was eine hohe biologische Wertigkeit hat. Was bedeutet das? Ja, also biologische Wertigkeit ist im Grunde das, was beim glykämischen Index die Glucose ist bei der biologischen Wertigkeit das Ei, das Hühnerei, das Vollei. Und das besagt letztendlich, dass 100% des Proteingehaltes in einem Ei in Körperprotein umgewandelt werden kann. Und das ist praktisch die Maßzahl gleich 100. Und alle anderen Lebensmittel gruppieren sich eben nach dieser Maßzahl entsprechend ein.
Ja, und nur ergänzt, pflanzliches Protein wird nur zu 60-70% in körpereigenes Eiweiß umgewandelt. Rindfleisch bis zu 92%. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, so, du hast es gesagt, biologische Wertigkeit, Ei ist quasi, das Ei ist die Benchmark. Und wenn man sich das Ei mal ein bisschen genauer anschaut, nur ein paar Zahlen, ein Hühnerei, je nach Größe, aber ungefähr 88 Kalorien, also nicht so viel, aber 7 Gramm Eiweiß, 6 Gramm Fett, und 0,4 Gramm Kohlenhydrate. Auf die Kohlenhydrate kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und unglaublich hohen Gehalt an Calcium und Kalium. 79 Milligramm Kalium, 30 Milligramm Calcium. Also von daher wundert man sich, warum das Ei schlecht sein soll.
Ja, und hast du gewusst, wie viel Eier eine Legehenne produziert pro Jahr?
Oh, das müsste ich jetzt nachgucken, aber gibt es wahrscheinlich hier auch noch eine Statistik, die ich gerade nicht habe, aber du wirst uns sagen.
Ja, ich habe es natürlich jetzt zu Ostern ein bisschen aufbereitet. Es sind insgesamt 330 Eier pro Jahr, die eine einzige Legehenne produziert. Mhm. Ja, das ist schon gewaltig, ne?
Und gewaltig.
Die Hühner, die, also die männlichen Hühner, die keine Eier legen können, was macht man mit denen? Ja, entweder sind das dann Masthühner, sie eignen sich als Masthuhn, oder sie werden dann eben geschreddert. Das ist ja in Deutschland verboten. Aber wusstest du, was nicht verboten ist?
Ja, ich glaube, das Abtöten der männlichen Küken im Ei, also oder quasi im Wachstum, also bevor die geschlüpft sind, darf man die wohl im Ei töten.
Also im Embryonalstadium, ja. Ja, ich glaube, da gab es auch eine Gesetzesverschärfung. Ich glaube, ab der 13. Woche darf man es nicht mehr, vorher darf man es schon. Und ein Faktor kommt hinzu, das gilt nur für Deutschland. Also das Töten von Küken gilt nur für Deutschland. Was machen jetzt die Hersteller?
Ja, die lagern natürlich ihre Produktion ins Ausland aus. Und wenn man
Oder sie fahren die Küken nach Holland oder nach Belgien und
oder
lassen sie
sie
dort
fahren ja nach
töten.
Holland
Ja?
oder nach Belgien. Ja.
Also so werden Gesetze umgangen. Was mich immer wundert bei der Ausgestaltung solcher Gesetze ist, dass diese Lücken da immer drin bleiben und dass man das nicht zu Ende denkt, das Thema.
Ja.
Ja, da gibt es ja entsprechende Kommissionen, wo man denkt, ja, die tagen jetzt irgendwie jede Woche. Und die würden sich halt auch über solche Dinge unterhalten, ja, diese Schlupflöcher, wie kann man das umgehen und so weiter. Ich meine, das braucht man in Nordrhein-Westfalen nur einmal über die holländische Grenze fahren und dann wird man dort das Problem los, ja, in Anführungsstrichen.
Und da wir in Deutschland halt ganz, ganz viele Nachbarländer haben, die keine so scharfen Gesetze vielleicht wie wir haben, ist es halt einfach im Norden, Osten und Süden dort vielleicht seine Materialien loszuwerden.
Ja.
Ja.
Ja, um jetzt auf die Gesundheit zurückzukommen, für mich ist diese Ernährungsanweisung, diese Empfehlung ist für mich nicht wirklich gesundheitlich nachvollziehbar. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt alles so ein bisschen unter dem Narrativ der Klimadiskussion wandert und dass man ja, daraus merkwürdige Konsequenzen zieht. Ja, also ich kann das durchaus alles verstehen. Ja, die Tierhaltung, das Tierwohl, ja, das ist wirklich auch teilweise katastrophal. Da müssen wir vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, wo wir uns mal jemanden einladen, der sich da explizit mit beschäftigt, vielleicht vom BUND oder sowas in der Richtung. Das ist alles keine Frage. Also Stalltierhaltung und so weiter, artgerechte Ernährung von Tieren, aber das ist ja eigentlich nicht der Punkt. Ja, wir könnten uns ja die Hühner auch selber halten. Also ich kenne auch wieder einige in meinem Freundeskreis, die haben wieder Hühner, die wollen morgens ihr Frühstücksei, ihr Osterei, wollen die selber aus ihrer eigenen Aufzucht dann holen und die wollen auch nicht darauf verzichten.
Du bräuchtest bei dir aber schon ganz schön viele Hühner, ne? Also, wenn du
Ja, ich wollte
sagtest,
gerade
ein
sagen.
Huhn legt 300 Eier pro Jahr, dann bist du mit einem Huhn ja schon nach 100 Tagen verhungerst du. Müsstest du schon einen ganzen Stall voll haben.
Ja, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich ein wertvolles Lebensmittel auf der einen Seite.
Auf jeden
Das
Fall.
jetzt stark zu beschränken und dann auf der anderen Seite zu sagen, die Leute sollen 300 Gramm Getreide am Tag essen. Ja, das müssen wir uns jetzt auch mal vor Augen führen. Ja, also Eier, hochwertige Lebensmittel einschränken auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Getreidekonsum möglichst hochhalten, 300 Gramm. Und sag mal, der Laie wird nicht wissen, was 300 Gramm Getreide eigentlich bedeutet. Ich sage meinen Schülern in den Seminaren immer ganz gerne, dem Dünndarm, also der Ort, wo die Nährstoffe aufgenommen werden, da wo alle Mikro- und Makronährstoffe aufgenommen werden, dem ist das eigentlich völlig egal, was da auf dem Teller landet. Ja, also wenn man sich abends dann ein Promi-Dinner und solche Dinge anschaut, ja, und da die entsprechenden Menüs dann bewertet werden, das ist dem Dünndarm alles völlig egal. Warum? Weil der Dünndarm nimmt Aminosäuren auf, der Dünndarm nimmt Mineralstoffe aus, Spurenelemente, Fettsäuren und Kohlenhydrate. Glucose, Fructose in der Hauptsache. So, das heißt, die Frage, ob wir jetzt Getreide essen, wie viel, letztendlich stellt sich immer die Frage, wie viel kommt den Dünndarm an und wie viel Zucker, wie viel Einfachzucker nehmen wir dann über die Darmbarriere in die Blutgefäße auf? Und wenn man das mal umrechnet, Axel, das mal ganz simpel ernährungswissenschaftlich umrechnet, dann kommen wir, also 100 Gramm Getreide enthalten etwa 60 Gramm Kohlenhydrate, Zucker. Wollen wir nicht gleichsetzen, ja, weil nennen wir es Kohlenhydrate, das ist der Fachbegriff dafür. Zu den Kohlenhydraten gehören natürlich auch noch die Ballaststoffe. So, und je nach Getreideart, ob Dinkel oder Weizen oder was auch immer, haben wir entsprechend 5 bis 10 Gramm Ballaststoff enthalten. Wenn wir diese Ballaststoffe aus dem Gesamtkohlenhydratanteil herausnehmen, sagen wir mal 60 Gramm in Dinkelgetreide. Wir nehmen jetzt die 10 Gramm Ballaststoffe raus, sind wir bei 50 Gramm verfügbare Kohlenhydrate, also verfügbar, resorbierbar, damit ins Gefäßsystem und als Energieträger letztendlich nutzbare Energie. Wenn wir das dann umrechnen in etwas, was jeder versteht, der in der Küche steht, ja, was ist ein Teelöffel? Ein Teelöffel hat etwa 4 Gramm Zucker. So, wenn wir jetzt 50 Gramm gleich 100 Gramm Getreide und das mal 3 sind 300 Gramm Getreide, bedeutet, dass wir 150 Gramm Zucker aufnehmen, durch 4 geteilt, das wäre dann ein Teelöffel, dann sind wir bei knapp 40 Teelöffel Zucker, die wir jeden Tag essen sollen. Also das Ei nicht mehr, aber 40 Gramm Zucker. Was sagst du dazu? Nicht 40 Gramm, sondern 40 Teelöffel Zucker.
Ja, das ist unglaublich. Ohne Worte. Also,
da muss man doch eigentlich wirklich, Axel, zu dem Ergebnis kommen, das ist die Deutsche Gesellschaft für Fehlernährung.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was nicht berücksichtigt wird, ja, das ist jetzt die Empfehlung, 300 Gramm, ja, 300 Gramm Getreide. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Lebensmitteln, die wir noch zu uns nehmen, wenn wir jetzt meinetwegen noch mal einen Apfel essen, der auch noch Fructose enthält? Was ist denn, wenn wir noch andere Obstsorten konsumieren, die dann auch noch mal Zucker, Glucose enthalten oder Kohlenhydrate? Das ist unglaublich.
Das ist alles noch gar nicht mehr drin. Die Marmelade, genau, Honig, ja, also die ganzen anderen kohlenhydratreichen Lebensmittel sind da gar nicht mehr drin.
Genau, und es sind auch noch nicht die Getränke drin. Wenn ich jetzt eine Cola zu mir nehme oder wenn ich auch ein Bier trinke, das ist unglaublich, dass sowas in eine Ernährungsempfehlung für unsere Bevölkerung gegeben wird. Du sagtest ja eben, was für Nutzen haben jetzt diese Empfehlungen für die Gesamtbevölkerung? Und wir diskutieren ja hier immer über Gesundheit und auch über chronische Krankheiten, was das alles auslöst. Wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, über die Silent Inflammation im Körper, die ganzen Entzündungsreaktionen, die damit getriggert werden. Das ist unglaublich, dass man das im Prinzip durch solche Empfehlungen eher anheizt als verhindert, weil du hattest ganz am Anfang ja gesagt, als ich gefragt habe, warum wurden die überhaupt überarbeitet und was möchte man damit? Man möchte mal die Volksgesundheit fördern und chronische Krankheiten verhindern. Und da muss man ganz klar sagen, also dieses Ziel durch solche Empfehlungen werden aber überhaupt nicht damit eingehalten.
Ja, es ist eigentlich unglaublich. Ja, also mir fällt dazu nichts anderes ein als Deutsche Gesellschaft für Fehlernährung. Wenn man solche Konsequenzen rausgibt, ja, als Volksgesundheitsempfehlungen, dann kann ich nur den Kopf schütteln, weil es gibt Hunderttausende von Studien, die das belegen, dass wir mit einer, ne, und hier kommen ja zwei Dinge zusammen. Wir sind eine Gesellschaft, die sich immer weniger bewegt. Gestern Abend kamen mir wieder sehr viele junge Leute entgegen, die auf diesen E-Scootern da stehen und durch die Stadt brausen. Ja? Also keiner bewegt sich mehr wirklich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, der Kohlenhydratkonsum steigt immer weiter an. Das kann ja am Ende nicht mehr funktionieren. So, und was sind die Ergebnisse? Ja, die Basis ist das metabolische Syndrom. Ich denke, hier müssen wir auch nochmal intensiver drüber sprechen, weil wir die Medizin viel früher ansetzen müssen. Es muss aus einer Medizin 2,0 oder 2.0, die wir jetzt aktuell haben. Du hast einen Knochenbruch und gehst zum Orthopäden. Du hast eine Viruserkrankung und gehst zum Hausarzt. Aber was ist mit den ganzen chronisch degenerativen Erkrankungen oder eben mit den Autoimmunerkrankungen und so weiter? Die lassen sich frühzeitig erkennen. So, und hier haben wir kein sauberes Screening. Ja, wir bräuchten eine Medizin 3.0, um früher präventivmedizinisch darauf hinzuweisen, dass du gerade volles Rohr in die metabolische Problematik hineinläufst. Und ein metabolisches Syndrom, das kann man definieren, das ist die Grundlage dann für Typ-2-Diabetes, für Alzheimer wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich, für viele metabolisch induzierte Krebserkrankungen, für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ja, und wir haben die letzten zwei Episoden über Cholesterin gesprochen. Die Leute haben Cholesterin im Kopf. Cholesterin, ja, das müssen wir auch noch mal ein bisschen besser differenzieren. Das ist nicht so einfach, wie man es da draußen darstellt und auch nicht ganz so einfach, wie wir es dargestellt haben. Das ist schon ein bisschen komplexer. Aber es wird dann immer so der Scheinwerfer auf einen Faktor gelegt. Aber der Hauptfaktor, Axel, ist unser Lebensstil. Ja, und du weißt das aus dem Sport, im Leistungssport. Ja, der Novak Djokovic, die Nummer 1 in der Tennis-Weltrangliste, der kann sich die Datteln leisten. Trockenfrüchte, hochglykämische Trockenfrüchte, klar. Warum? Weil sein Hochofen ist aktiv, ja, seine Muskulatur, sämtliche Muskeln im Tennis werden gleichzeitig angesprochen. Und das verbraucht natürlich auch sehr viel Kohlenhydrate in den Glykogenspeichern der Muskulatur, aber auch in der Leber und so weiter. Und deswegen kann der sich das leisten, während sich dieser Büroathlet, der im Büro sitzt und Trockenfrüchte futtert, dadurch übergewichtig wird und metabolisch in die Erkrankungsrichtung geht.
Ja, und der Novak Djokovic, der isst die Trockenfrüchte auch nur während seiner Aktivität, also während des Tennisspiels oder während des Trainings. Also wenn er dann wieder nicht spielt oder Erholungsphasen hat, dann wird er sich dementsprechend auch ernähren und wird auch das dann halt auch nicht essen, halt, weil er das auch weiß. Ne? Ist klar.
Ja, absolut. Dafür gibt es ja Leute wie wir beide zum Beispiel, die dann solche Menschen beraten, um das dann auch besser differenzieren zu können. Aber das Problem ist natürlich, dass viele heute sehr stark durch Werbeeinflüsse beeinflusst werden, also dass die Meinung durch Werbung gemacht wird. Und da habe ich jetzt so ein bisschen mein Problem auch mit diesen neuen Ernährungsempfehlungen. Ja, man versucht jetzt praktisch auf diese Welle der Klimadiskussion nochmal aufzuspringen. Und ich will auch nicht sagen, dass das falsch ist, das zu integrieren. Ja, wie wir es gerade schon mal angefügt haben, das Thema Pestizideinsatz und so weiter, spielt alles eine ganz große Rolle. Die Landwirtschaft, die extensive Landwirtschaft und so weiter. Aber das Thema ist sehr komplex. Ja? Wir haben das CO2-O2-Thema gerade mal ganz kurz ein bisschen beleuchtet. Also das zieht ziemlich weite Kreise und deswegen für mich sind das echt ziemlich obskure Konsequenzen, die daraus gezogen werden, die ja praktisch schon in eine einseitige Ernährungsform gehen. Ja, wenn du dir anschaust, da gibt es auch schöne Tabellen vom Robert-Koch-Institut, was Menschen tatsächlich essen. Nicht, was wir essen sollten oder was die Empfehlungen sind, sondern was tatsächlich gegessen wird. Und dann siehst du, dass die Angaben Getreide, aber dann kommen noch zwei oder drei getreidehaltige Produkte hinterher, wie zum Beispiel Kuchen. Ja, jetzt wollen wir an Ostern den Leuten den Kuchen nicht wegnehmen und die Eier nicht wegnehmen, keine Frage. Aber wenn ich das natürlich jeden Tag mache, ja, und nicht nur mein Brot esse, sondern dann, du hast Bier erwähnt, du hast, was hatten wir noch, Kuchen etc. Also wir haben unheimlich viele Produktklassen, Lebensmittelklassen, die letztendlich aus Getreide hergestellt werden. Und Getreide haben wir gerade gesehen, 300 Gramm, die werden sehr schnell überschritten. Ja, und dann sind wir nicht bei 40 Teelöffeln, sondern wir sind dann bei 60 oder was noch mehr.
Ja, also das hatten wir ja auch schon ganz oft erwähnt, ne? Also was du gerade gesagt hast, diese Ernährungsklassen, man fängt morgens an mit seinem Müsli, das aus Haferflocken besteht, Getreide. Dann mittags gibt's die Nudeln, Getreide. Und abends gibt's die Brotzeit, auch wieder Getreide. Und da kommt man auf jeden Fall auf die mehr als auf die fast 40 Teelöffel am Tag, wenn man das alles zusammenzählt, wenn man dann, wie gesagt, noch die Getränke dazu rechnet. Also von daher.
Ja, und das Ganze kommt natürlich so ein bisschen aus der Ecke, dass diese Kommission, da wo sich mal kluge Köpfe zusammengesteckt haben, die diskutiert haben, wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? Also wie können wir uns in 50 oder 100 Jahren ernähren? Die wissen natürlich auch, dass die Weltbevölkerung 2100 bei 15,16 Milliarden Menschen sein wird. Die Frage ist, wie können wir 15 Milliarden Menschen dann ernähren? Und das auch noch möglichst klimaneutral. So, und da ist dann diese Planetary Health Diet daraus entstanden und die fokussiert natürlich sehr stark auf eine pflanzenbasierte Ernährung. Ja, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber wenn ich eine pflanzenbasierte Ernährung proklamiere, da bin ich eben natürlich logischerweise bei einer getreidelastigen Ernährung oder einer sojalastigen Ernährung. Wie wir es gerade kurz analysiert haben, na, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate, klar, brauchen wir in einer bestimmten Menge. Diese Kohlenhydrate sind abhängig davon, wie unser Bewegungsverhalten ist. Umso weniger wir uns bewegen, umso weniger Kohlenhydrate brauchen wir in der Ernährung. Und das wird eigentlich überhaupt gar nicht berücksichtigt in Ernährungsempfehlungen. Ich habe das gestern auch nochmal in unserem Instagram-Kanal kommentiert, dass wir haben eigentlich keine Empfehlung, die den Kohlenhydratanteil mit dem Bewegungsspektrum in Einklang bringt. Und das bräuchten wir dringend. Ja, weil sonst die Menschen draußen gar nicht wissen, wie viel kann ich mir jetzt eigentlich leisten, ohne zum Beispiel übergewichtig zu werden oder diabetisch zu werden.
Ja, und damit ihr da draußen auch wisst, was vielleicht, also welche Mengen an Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten und welche Qualität die auch haben sollten. Deshalb sind ja auch wir da. In unserem Podcast diskutieren wir solche Themen immer wieder. Und wie der Jens eben auch gerade gesagt hat, lasst euch euer Osterei nicht verderben und euren Osterkuchen auch nicht. Denn wie immer macht die Dosis das Gift und man muss halt einfach schauen, welche Mengen nimmt man eigentlich zu sich. Und in diesem Sinne bleibt uns einfach gewogen. Noch ein ganz schönes Osterfest für euch alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.
Vielleicht, Axel, einen Satz zum Abschluss noch von mir.
Gerne, na klar.
Wenn ich nochmal reingrätschen darf. Viele vielleicht auch, die Cholesterin-Folgen nicht gesehen haben oder die nicht gehört haben, nochmal der Hinweis, also das Cholesterin, was ich über die Eier aufnehme, hat keinen Einfluss auf die endogene Cholesterinsynthese. Das nochmal ganz klar gesagt. Also wenn Sie jetzt heute, morgen, Ostermontag, ja, 5 Ostereier essen, dann wird das überhaupt 0,0 Einfluss haben auf Ihren Cholesterinspiegel. Ich hatte mal einen Teilnehmer in einer meiner Kurse, der war selber Arzt im Praktikum, also der machte seine praktische Ausbildung als Arzt und der hat mal den Spaß sich erlaubt und hat jeden Tag 10 Eier gegessen und das über 7 Tage, also 35 Eier am Stück in 7 Tagen und hat permanent seinen Cholesterinwert gemessen und die Veränderung war wirklich 0,0.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Danke nochmal für den Einwurf, Jens. Und wie gesagt, lasst euch euer Osterei nicht verderben. Lasst es euch sehr gut schmecken. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Bye, bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.